Ich bin pro Digitalisierung und ich weiß auch, diese Welt ist digital geworden. Es braucht Medienkompetenz ab der ersten Klasse, möglicherweise mittlerweile schon in der Kita. Aber es braucht nicht diese freie Verfügbarkeit von Smartphones für Kinder zu jedem Zeitpunkt. Das ist für mich total wichtig. Das ist ein Unterschied, ob es begleitet ist, diesen Kompetenzaufbau herzustellen, oder ob Kinder quasi experimentieren. Die sollen irgendwann experimentieren, aber nicht in einem Raum, der absolut gefährdend ist.
Femtastics Deep Dive ist der feministische Interview-Podcast von mir, Anna Weilberg,
und mir, Lisa van Houten. Wir sind die Gründerin des Magazins Femtastics.
Herzlich willkommen zurück bei Femtastics Deep Dive. Lisa, sag doch mal, ab welchem Alter findest du, sollten Kinder ein eigenes Smartphone haben?
Boah, ja, schwer zu sagen. Meine sind zum Glück noch so klein, dass ich mich noch jetzt nicht unmittelbar damit beschäftigen muss, aber ich sollte es bestimmt bald.
Also wenn ich so Kinder sehe mit den eigenen Smartphones, dann frage ich mich oft, was ich davon so halte und bin auch noch nicht, muss ich sagen, zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Aber unsere heutige Gesprächspartnerin sagt auf jeden Fall, dass sie persönlich das eigentlich erst ab einem Alter von 14 Jahren befürworten kann, was, wie ich finde, ziemlich alt ist.
Ja. Ist eine Ansage, aber ja, ihr merkt vielleicht schon, wir wollen heute über negative Auswirkungen von Social Media und KI auf Kinder und Jugendliche sprechen. Unsere Gesprächspartnerin dafür ist heute Silke Müller. Sie ist nämlich Schulleiterin und Beraterin für Digitalisierung und Autorin von zwei Büchern. Eins über Social Media aus dem Jahr 2023 und eins über KI im Zusammenspiel mit der Jugend aus diesem Jahr, also von 2024.
Und das erste Buch heißt Wir verlieren unsere Kinder und das zweite Wer schützt unsere Kinder? Das heißt, aus den Buchtiteln wird also schon deutlich, dass sich Silke bei aller Digitalisierungsfreude und allem Einsatz für mehr Digitalisierung an Schulen doch eben sehr kritisch mit den Risiken von Social Media und KI befasst. Unser heutiger Werbepartner ist Dove. Lisa, erinnerst du dich noch an die Kampagne Real Beauty von Dove?
Vor 20 Jahren, ja, natürlich erinnere ich mich. Das war einfach was total Neues und hab ich total gefeiert und hat mich voll geprägt.
Ja, ich weiß das auch immer noch ganz genau. Damals ging es ja darum, in der Werbekampagne Frauen zu zeigen, die eben keine professionellen Models sind und ganz perfekt aussehen, sondern eben ganz unterschiedliche Frauen.
Ja, damit hat Dove damals was komplett Neues angestoßen und nicht nur das, sie haben ja auch wirklich ein langfristiges Versprechen gegeben, in ihren Kampagnen immer diverse Menschen zu zeigen und zwar so, wie sie wirklich sind. Also sich dafür einzusetzen, insbesondere auch junge Menschen, mehr Selbstbewusstsein und ein positives Körperbewusstsein zu vermitteln.
Ja, und das war ja echt schon vor 20 Jahren, also da waren sie wirklich ihrer Zeit voraus, muss man sagen.
Voll,
und das
ja.
Tolle ist auch, diese Arbeit trägt auch Früchte, denn Dove hat jetzt eine neue Studie herausgegeben und die zeigt, dass heute 86% der Frauen und 88% der Mädchen sagen, dass wahre Schönheit vor allem bedeutet, authentisch zu sein, also so wie sie sind und eben auch Makel anzunehmen.
Ja, und das ist ja eigentlich so schön, da könnte man sich jetzt so drüber freuen über diese Message, aber wir müssen gleich sagen, es gibt leider auch ein paar ja, negativere Zahlen, die uns doch sehr ins Nachdenken bringen, nämlich zum Beispiel sagen 63% der Frauen in Deutschland, dass sie selbst ihre härtesten Kritikerinnen sind, wenn es um ihr Aussehen geht. Bei den Mädchen sind es 52% und ja, das ist schon krass, auch wenn wir das so ein Stück weit bestimmt, ja, vielleicht selber auch kennen, oder Anna?
Ja, tatsächlich, ich glaube schon. Es ist auf jeden Fall echt noch eine ganze Menge zu tun, wenn es um das Thema Schönheit geht. Die neue Dove-Studie zeigt nämlich auch, Schönheit ist einfach nach wie vor eine sehr, sehr starke Währung. Die Studienergebnisse finde ich da wirklich erschreckend. Mhm. Gerade jetzt die folgenden Zahlen. 36% der Frauen würden mindestens ein Jahr ihres Lebens aufgeben, wenn sie dafür ihre Schönheitsideale erreichen würden.
Puh.
Also muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Und 19% der Frauen würden sogar freiwillig weniger intelligent sein, wenn sie dafür schöner sein könnten.
Oh Mann, ja, das muss man erstmal sacken lassen. Also wir kommen auch drauf zu sprechen, was dahinter steckt. Aber das ist natürlich erstmal echt ein hartes Brett. 61% der Frauen und 73% der Mädchen sagen ganz klar, dass sie in den sozialen Medien mit schädlichen Schönheitsinhalten konfrontiert werden. Also dieser Druck, schön zu sein, was auch immer das bedeutet, hat sich in den letzten 8 Jahren einfach massiv erhöht. Auch da stimmen 7 von 10 Frauen in Deutschland zu. Die Hälfte der Frauen und fast die Hälfte der Mädchen sehen den Druck, sich kosmetischen Eingriffen zu unterziehen durch soziale Medien und InfluencerInnen.
Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass wir alle uns dem Druck und diesem Perfektionismus, der durch künstlich erzeugte und idealisierte digitale Bilder erzeugt wird, aktiv entgegensetzen. Tatsächlich spielt da KI, also künstliche Intelligenz, eine echt große Rolle und ist da auch einfach eine große Gefahr. Denn KI überflutet unsere Feeds mit toxischen Bildern von unrealistischen Schönheitsidealen und in Zukunft, auch das zeigt die Studie, wird wirklich der Großteil der digitalen Bilder, die wir sehen, von KI erzeugt werden.
Ja, krass. Ja. Dagegen müssen wir was tun, oder?
Genau, ja. Wollte ich gerade sagen, was kann man dagegen tun? Ja, genau darüber möchten wir heute mit Silke Müller in unserem Podcast sprechen.
Ja, los geht's. Hallo liebe Silke, schön, dass du heute bei Femtastics Deep Dive zu Gast bist.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Hallo. Ja, hallo, ebenso. Ja, liebe Silke, du bist ja Schulleiterin an der Waldschule Hatten im Landkreis Oldenburg und du beschäftigst dich seit 2009 ja schon intensiv mit der Digitalisierung und dem digitalen Lernen an Schulen. Also nicht nur eben an deiner eigenen Schule, sondern auch als Beraterin, als Referentin auf Landes- und Bundesebene. Und du hast 2023 ein Buch über die Auswirkungen von Social Media auf Kinder veröffentlicht und 2024 wiederum eins über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf Familie und Schulen. Und ja, darüber wollen wir heute sprechen. Deswegen zu Beginn einmal, also woran siehst du denn jetzt bei all deiner Liebe zur Digitalisierung, die du ja hast, worin siehst du trotzdem die größten Herausforderungen aktuell?
Die größten Herausforderungen sind für mich darin liegend, dass wir eigentlich diejenigen, die Kinder begleiten und Jugendliche beim Heranwachsenden begleiten, souverän und kompetent sein müssten im Umgang mit all diesen Inhalten, die uns in Social Media begegnen. Und was ich feststelle ist, dass das nicht der Fall ist, so überhaupt gar nicht. Das ist vollkommen egal, ob ich in meine eigene Berufsklasse gucke, ob das viele Lehrerinnen und Lehrer sind, ob das Eltern sind, Großeltern. Über Politik brauchen wir an dieser Stelle gar nicht sprechen, wie viel Unkenntnis da zum Teil vorhanden ist. Und das macht mir große Sorgen, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll in der Aufzählung, wo man eigentlich Kompetenz bräuchte. Aber man sagt so immer, entlang der Bildungskette, beziehungsweise es braucht dieses ganze Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja, aber das Dorf ist leider ziemlich ausgestorben im Moment, um Kinder wirklich gut zu erziehen. Das funktioniert nicht gut zu diesem Thema.
Welche Themen sind denn das, die du da am brennendsten gerade siehst? Oder welche Themenbereiche in diesem großen Themenfeld Social Media, KI? Ja, das ist ja, das umfasst ja wahnsinnig viel.
Ja, genau, Anna. Und das ist genau das Problem, dass ich gar nicht weiß, wenn ich so versuche zu klassifizieren, dann bin ich natürlich bei den Bereichen, das ist Pornografie, also eine völlig fehlgesteuerte Darstellung von Sexualität. Die Darstellung von Schönheitsidealen, toxische Schönheitsideale, eine Riesenproblematik, die Einfluss nimmt nicht nur auf Mädchen, sondern auch auf Jungs. Dann Brutalität, die von, was weiß ich, Gewaltdarstellung über Folter, über echt unmenschlichste Dinge bis hin zu schlimmste und bestialischste Tierquälerei, dann natürlich Cybermobbing in einer Art und Weise, die das Mobbing von damals, was jeder kennt, was immer so schön heißt, ja, Mobbing gab es ja schon immer, um wirklich Längen überschreitet. Und politische Meinungsbildung, Manipulation und das eben auch gepaart mit ganz viel Fake und Deepfake ist eine Riesenkatastrophe. Und ich weiß immer gar nicht, wo ich priorisieren soll, was ist jetzt das Schlimmste, was ist eigentlich weniger schlimm, was ist aushaltbar. Ich glaube, alles an sich hat so eine Bedeutung, dass man immer gar nicht weiß, okay, welches Kind wird wie, durch welche Blase, durch welche Verschwörungstheorie, die ja auch noch dazu kommt, gerade beeinflusst. Und jedes Kind tickt anders und jedes Kind hat eine individuelle Seele und man weiß halt nie, welches Kind wird an welcher Stelle getroffen von dem, was es da sieht.
Welche Gefahren siehst du denn dann da? Ganz konkret eben durch Social Media und insbesondere auch durch KI, sagen wir jetzt mal für Jugendliche, um da vielleicht einmal zu bleiben.
Also wenn wir mal anfangen mit Social Media, dann ist es schon so, dass ich das ja auch im schulischen Kontext wahrnehme, aber auch bei meinen Recherchen und bei meiner Arbeit zum Thema, dass Kinder einfach sehr, sehr stark beeinflusst sind in puncto Sucht. Das heißt, es gab ja in diesem Jahr eine Studie der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, der DAK, die im Grunde genommen darauf hinweist, dass sich die Mediensucht verdoppelt hat seit der Pandemie und dass grundsätzlich Mediensucht ein Riesendrama ist. Wenn ich auf die Postbank Jugend Digital Studie aus 23 gucke, die sagt, dass 15-, 16-jährige Kinder 64 Stunden die Woche online sind, dann glaube ich, müssen wir zum einen ganz genau darauf gucken, dass wir hier von einer Suchterkrankung sprechen könnten. Und du sagst keinem, auch wenn das sehr vielleicht ein naiver Vergleich sein mag, du sagst keinem Alkoholkranken, ey, trink mal heute nicht den Wein oder das Bier, pack mal weg. Du sagst auch keinem Drogenabhängigen im Sinne von du, hör mal auf, oder jemand, der eine Essstörung hat, sagst du auch nicht, ess mal ein bisschen mehr, tut dir besser. Das ist im Sinne von, wenn wir den Kindern sagen, mach mal das Handy aus und leg's zur Seite. Dann ist das eben nicht mehr so einfach, weil die Sucht möglicherweise schon so raumgreifend für die Kinder ist, dass sie wirklich eine Abhängigkeit zeigen. Und das führt zu Aggressionsverhalten, das führt zu Depressionen, das führt teilweise durch all das, was sie da sehen und konsumieren, zu Beeinflussungen, die wiederum Schulangst auslösen, die so, ja, so eine Sozialphobie irgendwie auslösen. Das heißt, diese echte Gefährdungslage im Punkto der psychischen Gesundung oder Gesundheit der Kinder, Riesendrama. Es geht aber auch weiter, dass natürlich die Kinder beeinflusst werden in, ich habe es eben schon gesagt, der politischen Meinungsbildung, Riesenkatastrophe. Wir brauchen gar nicht sprechen, welche Rechtsorientierung da im Netz und bei TikTok und Co. gerade unterwegs ist. Aber eben auch diese Gefährdung wirklich des eigenen Lebens. Wenn ich an diesen ganzen Cybercrime-Bereich denke, wo Pädophile ihre Spielwiese bei TikTok, bei Instagram, bei Brawl Stars oder sonstigen Online-Games finden und Kinder jederzeit zu jedem Ort ansprechen können, da wird mir schlecht. Auf jedem Spielplatz würden Erwachsene aufspringen und wenn jemand ein Kind fotografieren möchte, ein Fremder, wahrscheinlich sogar das SEK rufen. Im Netz passiert gar nichts. Da ist es vollkommen normal. Da denkt man, Bildschirmzeit ist das Einzige, was ausreicht.
Und also du meinst, es ist so eine Art rechtsfreier Raum ja auch nach wie vor, der zu wenig dann reguliert ist? Oder?
Ja, oder auch, ich höre auch raus, das Problem, dass man dann als Erziehungsperson sein, dass Eltern oder andere Menschen dann auch gar nicht genau wissen, was passiert da jetzt während der Handyzeit, ne?
Ja, genau. Das sind beides Punkte. Der Raum ist nicht rechtsfrei, das ist logisch, aber die Rechtsgebung oder Rechtsprechung ist so schwach dahinter, dass im Grunde genommen auch keine Durchschlagskraft da ist. Und wenn man von diesen Gefährdungen spricht, die zum einen Leib und Leben, die Psyche, aber auch im Grunde genommen das Sein als empathischer Mensch, so, das ist auch wirklich beeinträchtigt, denn Kinder checken ja, ey, wenn ich da einen Kommentar schreibe, wenn da jemand gerade einen Shitstorm hat, dann habe ich den selber am Hals, das will ich nicht. Und ach du, das ist ja irgendjemand. Das heißt, dieses Lachen über jemanden, dieses jemanden zur Schau stellen, weil es ja einfach nur durchs Handy ist, dieses sich selber übrigens zur Schau stellen, auch was die eigene Sexualität angeht, Riesenproblematik. Das heißt, der Raum der Bedrohung ist so unfassbar groß, dass die wenigen Regulierungen, die wir haben, kaum helfen und die Kenntnisse, Unkenntnisse von Eltern und eben all jenen, die sich kümmern müssten, das im Grunde noch verstärken. Also wir tun da echt den Kindern ganz schön Schlimmes an.
Was ist dein Eindruck, deine Erfahrung nach, wann das anfängt?
Sobald die Kinder ein Smartphone in die Hand bekommen und dann auch Zugriff auf diverse soziale Netzwerke haben, sei das, ob das TikTok ist, ob das Snapchat ist oder was auch immer. Und ich kann nicht ganz verstehen, dass Eltern so fahrlässig handeln, dass sie wirklich im Grundschulalter, also mit 7 oder 8 Jahren mittlerweile, ihrem Kind ein Smartphone in die Hand drücken und immer mit der Ausrede, ich kann meinem Kind vertrauen oder ich muss ja wissen, wo mein Kind ist.
Also du meinst auch, Entschuldigung, ein eigenes Smartphone
oftmals,
ne? Davon reden wir jetzt, glaube ich, gerade. Das erste eigene Smartphone.
Wobei, das ist manchmal auch so, wenn ich dann sage, okay, hier hast du mal mein Handy, damit das Kind mal eine Stunde ruhig ist. Das könnte die gleichen Effekte haben, ne? Kinder sind sehr, sehr schnell auch über die Accounts der Eltern in anderen Algorithmen. Aber ich spreche natürlich vom eigenen Handy und ey, da wird mir schlecht und ich würde echt so gerne jedes Elternteil rütteln und sagen, was machst du denn da? Wie kann man denn sein Kind freiwillig in so ein Haifischbecken werfen und sagen, wird schon gut gehen? Und ich mache ein paar Einstellungen beim Handy und wird schon gut gehen. Für jede Einstellung kennt das Kind irgendwann 4 Tutorials von YouTube oder sonst wo oder bei TikTok geteilt, wie man diese Sperren umgeht. Also, boah, da wird mir echt anders. Da wäre ich auch oft wütend.
Also verstehe ich auch. Ich meine, es gibt bestimmt diverse Beweggründe, warum Kinder und Jugendliche generell ein Handy erstmal zur Verfügung gestellt bekommen. Gleichzeitig ist es halt eine digitalisierte Welt. Man will ja auch die Kinder ein Stück weit darauf vorbereiten. Also wie kriegt man denn diesen Spagat hin? Also klar, das ist jetzt auch viel so, dass wirklich mit das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, und du bist selbst ja auch total pro Digitalisierung und dir bewusst, dass es auch gar nicht ohne geht heutzutage, ne?
Ja, und ich glaube, wir müssen vorsichtig sein mit den Begriffen, das ist das Schlimmste, so im Sinne von, das sind nur die wenigen Fälle. Ich glaube, dass uns allen nicht klar ist, wie dick der Eisberg unter der Spitze ist, ne? Was Kinder da erleben, was da passiert, was sie sehen, wie sie abstumpfen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich selbst mit meinen Schülern auf dem Dorf spreche, die sagen, Frau Müller, so Kastration eines Mannes oder Katze im Mixer, all diese bekannten Videos mittlerweile, ist normal. Sowas sehen wir täglich.
Ja.
Und dieser Satz normal kommt uns halt so wenig über die Lippen. Wir sagen immer, oh krass, ja, das sind ja Einzelfälle, sind es eben nicht. Ich bin pro Digitalisierung und ich weiß auch, diese Welt ist digital geworden. Es braucht Medienkompetenz ab der ersten Klasse, möglicherweise mittlerweile schon in der Kita, aber es braucht nicht diese freie Verfügbarkeit von Smartphones für Kinder zu jedem Zeitpunkt. Das ist für mich total wichtig. Das ist ein Unterschied, ob es begleitet ist, diesen Kompetenzaufbau herzustellen oder ob Kinder quasi experimentieren. Die sollen irgendwann experimentieren, aber nicht in einem Raum, der absolut gefährdend ist.
Kannst du das ein bisschen mit einem Alter versehen?
Ja, jetzt werdet ihr gleich zucken und sagen, oh Gott, die ganzen
ja, ja,
alle.
Es wird jetzt immer unangenehmer. Es wird auch noch angenehmer werden.
Also unangenehm ist für all diejenigen, die jetzt hören, wenn ich sage, boah, ganz ehrlich, würde ich sogar ab 16 hochgehen, aber 14 wäre für mich eigentlich das Alter, wo Kinder dann einen mehr oder weniger, nicht unbegrenzt, aber weniger begleiteten Umgang mit dem Smartphone im Netz haben könnten. Die Problematik ist, das muss man auch sehr deutlich sagen, dass ja auch das damit zu tun hat, wie das Hirn ausgebildet ist. Resilienz, ein bisschen Abwehrkräfte zu haben, ein Einordnungsvermögen, Verständnis für Ironie, all das haben Kinder nicht im Grundschulalter. Absolut. Und ich habe ja nichts dagegen, dass sie ein Handy kriegen. Früher gab es ja hier die Nokia-Handys oder irgendwas. Mhm. Wenn die Eltern meinen, Freiheit des Kindes ist nicht mehr gewollt und sie sollen überwachbar sein bei jedem Schritt und Tritt, dann müssen sie halt anrufen auf einem normalen Handy und fragen, wo bist du? Mhm. Weil das ist ja wiederum der Unterschied. Ich spreche darüber und dann habe ich im eigenen Bekanntenkreis auch die Eltern mit ihren Minimäuschen, wo sie sagen, ja, aber ich muss doch wissen, wo mein Kind ist. Und dann natürlich habe ich die Ortungs-App drauf. Und
Das ist nochmal ein anderes Thema. Da können wir auch nochmal eine Folge zu machen.
Ja, Kontrolle.
Die Elternperspektive
also, noch viel mehr. Ne?
Ja, aber ich würde mich schon dafür einsetzen zu sagen, bitte schreibt ins Jugendschutzgesetz, liebe Politik oder Jugendschutzmediengesetz, kein Smartphone vor 14.
Ja. Du hast eben schon das Thema psychische Auswirkungen angesprochen, was natürlich auch ein riesiges Feld ist. Wir wollen da mit dir ja auch ein bisschen in das Gebiet, was du eben schon angesprochen hast, in das Themengebiet Schönheitsideale und Druck eintauchen. Und die Beauty-Marke Dove hat dazu ja auch eine neue globale Studie herausgegeben. Und die hat gezeigt, dass Social Media und digitale von KI erzeugte Bilder eben einen riesigen Druck auf Mädchen, aber auch auf Frauen. Also es ist auch nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt nur auf die Jugend begrenzt. Ausüben. Und laut dieser Studie fühlen sich 37% der Mädchen in Deutschland unter Druck gesetzt, ihr Aussehen zu verändern, aufgrund der Inhalte, die sie eben online sehen. Ja, was denkst du zu diesem Themengebiet? Wie kann man sich dem nähern, um jetzt mal ein konkretes Beispiel aus diesen riesen Themengebieten rauszupicken?
Ich glaube erstmal, dass das genau dieses Thema sehr bewusst in die Schule, in die Lehrpläne, zum Beispiel im Werte- und Normenunterricht oder was weiß ich, ne, in Klassenstunde oder wo auch immer gehören würde. Denn es fängt ja eigentlich nicht dabei an, dass ich mich davon beeinflussen lasse, sondern dabei, wie wenig Selbstbewusstsein habe ich und wie wenig selbst bin ich mir wert und wie definiert man Schönheit. Das heißt, dieses Gespräch und diese Diskussion finden in der Schule ganz wenig statt. Das heißt, mein eigener Wert, ne? Und wie baue ich eigentlich Selbstbewusstsein auf? Und ich glaube auch, dass man dann sehr konkret mit genau diesen Dingen, ihr habt eben von KI-generierten Bildern und Schönheitsidealen gesprochen, die ja nochmal alles um Längen schlagen, wo wirklich alles nur noch in reinster Perfektion dargestellt ist, dass man das zum Gegenstand des Unterrichts macht und sagt, was ist denn jetzt der Wert, ob jemand in einer Hülle schön ist oder von innen schön ist? Oder was macht einen Menschen denn überhaupt interessant? Und ich glaube, diese Gespräche über den eigenen Wert, die müssen viel stärker in den Vordergrund rücken. Und wir müssen Kinder viel mehr bestärken. Du bist gut, wie du bist. Du siehst toll aus. Du bist ein einzigartiger Mensch. Und das geht so ein bisschen unter. Und diese Vergleichbarkeit.
Auch vor der Schulzeit schon, ne? Also kann man ja eigentlich nicht früh genug mit anfangen. Auch als
Elternteil. Und man macht ja selber dann auch als Eltern oft den Fehler, dass man diese Trends mitgeht. Dann gibt's da irgendwie, keine Ahnung, das neueste Haarspänkchen oder den neuesten Trend, wie man jetzt Kinder kleiden sollte. Und man macht das mit. Man stellt sich ja schon wie Instagram-Püppchen teilweise her. Oder fotografiert sie und keine Ahnung, ihr wisst selber, wie viele Kinderbilder da durchs Netz geistern irgendwie, ne? Mhm. Und ich glaube, diesen Stolz nach außen zu tragen, das kann ich sogar verstehen, dass Eltern sagen, boah, ich bin so stolz auf mein Kind, die ganze Welt soll daran teilhaben, wie toll und süß mein Kind ist. Aber das ist ziemlich egoistisch und ziemlich narzisstisch, ehrlicherweise auch.
Denn übergriffig auch, ne? Es ist eigentlich auch eine Form des Adultismus wieder. Also es wird ja eine Entscheidung fürs Kind getroffen.
Absolut. Und das Kind wird nicht gefragt, möchtest du da erscheinen oder wie auch immer. Ich glaube, das ist eine naive Einstellung zu sagen, okay, es muss durch Gespräche gehen, es muss durch Sensibilität gehen, es muss sozusagen auch durch Aufmerksamkeit und Zuhören gehen, aber es ist für mich ein wichtiger Punkt. Das vergessen wir, dass wir Kinder bestärken müssen, wie toll sie sind.
Ja, da frage ich mich natürlich auch, also in welchem Unterrichtsfach das dann konkret stattfindet. Du sagtest eben Werte und Normen. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt an jeder Schule gibt.
Naja, es gibt zumindest ja irgendwie in gewisser Weise eine Ethik oder religiöse Erziehung. Also da zum einen gehört es rein, zum anderen. Wir haben ein Fach gegründet bei uns, das heißt Leben lernen. Das hat super. Jede Klasse ein, zwei Stunden in der Woche und es ist so in verschiedene Lebensfelder gegliedert und das ist total spannend und total gut. Und da zum Beispiel hat man viel Zeit und Raum. Es gibt aber ja auch die Klassenstunden oder was auch immer oder Verfügungsstunden nennt man es in Niedersachsen. Aber ganz ehrlich, Lisa und Anna, mir wäre doch manchmal eine Ich hasse ja Mathe, deswegen hacke ich immer auf Mathe rum. Ja, also mir wäre ja manchmal eine Mathestunde oder meinetwegen auch eine Deutschstunde sowas völlig egal, wenn ich mir die Zeit nehme, Kinder dort an die Hand zu nehmen und sagen, Leute, legt mal die Hefte weg, legt mal die iPads weg, heißt es ja eher 2024. Und lasst mal über ein besonderes Thema reden. Mhm. Und ist euch das schon begegnet? Und Kinder erzählen so viel. Wir haben ja auch bei uns an der Schule die Social Media Sprechstunde, wo es auch ganz viel darum geht. Ah, ich habe ein Foto ins Netz gestellt. Oh, guck mal die Kommentare an und so weiter. Und das ist, ja, das ist, ich glaube, diese Zeit müssen wir uns nehmen, ob wir wollen oder nicht. Und dafür müssen andere Dinge zurückstecken.
Wäre aber auch nochmal ein Appell an vielleicht andere Schulen. Also meine nicht geprüfte Vermutung ist, dass es diese tollen Sachen nicht an jeder Schule gibt.
Ja, ich würde dir recht geben.
Ne, ja.
Ungeprüft recht geben.
Genau, deswegen, also, da, ja, es ist halt super wichtig, dass man, genau, dass sowas an Schulen auch eingeführt wird. Aber auch, dass die Eltern dann mitziehen, ne, dass auch die dafür sensibilisiert sind und dann eben nicht sagen, hä, warum habt ihr denn in Mathe jetzt hier nicht die Tangentenrechnungen gemacht, sondern über mal was ganz anderes gesprochen. Also, da brauchst du bestimmt auch Sensibilisierung auf beiden Seiten, schätze ich mal.
Ja, wir hatten noch manchmal, erinnere ich mich noch zurück, vor vielen, vielen Jahren, dann gab es ja auch mal so Themenwochen oder sowas. Sowas machen manche Schulen ja auch. Sowas wäre sonst ja auch noch eine Alternative dazu, dass man es von anderen Fächern abzweckt. Aber
ja, ja, genau, dass du Projektwochen, Themenwochen, Methodentage, was auch immer machst, halt im Grunde genommen einfach Zeit einräumen, um dieses Thema, was auch noch zu wenig bewusst behandelt wird, in die Mitte zu stellen.
Mhm. Und aber natürlich auch SchulpsychologInnen, an die sich Kinder wenden können, die zum Beispiel Opfer von Mobbing sind. Also es ist auch ein bisschen ein anderes Thema jetzt, ne? Aber hattest du vorhin auch schon mal kurz angesprochen.
Ja doch, du sprichst was ganz Wichtiges an, Lisa. Mhm. Und zwar ist ja die Frage, wenn Kinder gemobbt werden aufgrund eines Fotos, aufgrund wie sie sich darstellen, aufgrund ihres Aussehens, das ist ja vollkommen egal, aber das ist Alltag. Dann ist die Problematik, wohin entwende ich mich? Und du sagst Schulpsychologen. Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, vollkommen überlastet, ne? Kaum noch Zeit für Beratungsbedarf. Ja. Und die sitzen halt nicht an jeder Schule. Das heißt, daran zu kommen, ist gar nicht so einfach.
Manche haben eigene, glaube ich, ne?
Also, das sind ja eher die Sozialpädagogen und Pädagoginnen, ne? So, zu denen kann man direkt gehen. Die Psychologen, das läuft dann wieder über die Schulleitung, dass wir die kontaktieren, ne? Das
Verstehe.
Ist, so, da kommt ein Kind nicht. Und weißt du, was an der Stelle wichtig ist, was ich mir wünschen würde im Netz, ist so ein Digital Streetworker. So ein Button, wo man hingehen kann und sagen kann, oder digitale Kirche, digitaler Streetworker, digitale Psychologen für Kinder.
Wie Awareness-Teams auf Events, ne?
Genau, die man, ganz genau, die man einfach per Knopfdruck kontaktieren kann und irgendjemand schaltet sich meinetwegen auch erstmal im Chat zu. Und ich glaube übrigens, selbst da kann KI irgendwann helfen. Wenn die Mitarbeiter auch da nicht ausreichend vorhanden sind, dann kann eine KI ja erstmal auch übrigens einfühlsam begleiten, wenn man sozusagen das programmiert
beim
und anlernt.
Kontakt,
genau, dass dann weitergeholfen wird. Aber das gibt's halt nicht. Kinder wissen, die rufen die Nummer gegen Kummer nicht an. Die kennen sie nicht und die greifen nicht zum Telefon und sagen, ich habe ein Problem. Das tun sie nicht mehr.
Es sind ja auch oft, das hast du ja auch schon angesprochen, es sind ja auch oft jetzt mittlerweile dann die Klassenchats, also die WhatsApp-Gruppen der Klassen, wo sowas passieren kann.
Genau.
Und, ne, wo ja auch die Frage ist, wann bringt das dann irgendwie nach außen? Wer bekommt das mit? Wie geht man dann mit der Klasse um, wie geht man da ins Gespräch? Aber ist auch ein riesengroßes Thema. Aber lass uns doch mal kurz bitte bei von KI generierten digitalen Inhalten bleiben. Denn es gibt ja schon krasse Zahlen. Also AnalystInnen gehen ja tatsächlich davon aus, dass 2025, was ja nun wirklich nicht lange hin ist, 90% aller digitalen Inhalte von KI generiert sein werden. Das finde ich wirklich krass.
Ja.
Wenn wir einmal beispielhaft beim Schönheitsideal bleiben, welche Auswirkung hat denn diese Entwicklung deiner Meinung nach darauf?
Katastrophale. Also wirklich eine katastrophale, denn das ist das, was ich eben meinte. Ich kann ja Schönheit jetzt völlig neu definieren, ne? Ich kann einen Körperkult neu definieren. Ich kann die Dicke, die Länge, die Farbe der Haare neu definieren. Ich kann die Form der Augen neu definieren. Das heißt so, wo viele Schönheitsideale jetzt zusammenlaufen und durch KI analysiert werden im Sinne von, was ist denn der schönste Mensch der Welt? Dann wird sich ja daran, und das wird wahrscheinlich eine wunderschöne Frau, wunderschöner Mann, wunderschön divers, was auch immer sein, daran wird sich ja dann möglicherweise ein neues Schönheitsideal orientieren, aber es ist halt nicht echt, es ist nicht mehr menschlich. Und das Streben nach einer nichtmenschlichen Fiktion, boah, ich weiß nicht, was das mit der Psyche macht und ich mag das gar nicht absehen, was das für unsere Kinder bedeutet, zumal noch der Punkt dazukommt, die Zahlen sind schon sehr, sehr beängstigend. Und was weiß ich, ich war ja mit Sascha Lobe vor kurzem bei Markus Lanz, der sagte, ey, das geht deutlich schneller, als wir alle Expertinnen und Experten erwartet haben. Und selbst die sind ja überrascht vom Tempo. Das Problem ist nur, die Kinder werden diese Bilder sehen und nicht checken, das ist KI.
Ja, das wollte ich eben fragen. Also könnte es nicht auch sein, dass Jugendliche dieses Abstraktionsvermögen dann haben oder dass sie generell, dass jeder sich dann halt mit seinem Avatar in diesem Raum bewegt und dass sie das aber schon irgendwie auseinanderhalten können?
Das glaube ich nicht. Echte und ich glaube, ja. Nee. Ja, also es mag einigen gelingen, mit Sicherheit.
Ist ja in Fortnite heute auch schon.
Ja, genau. Und es mag auch gelingen, dass einige Kinder sogar das zu schätzen wissen, dass es ein Schutz der eigenen Persönlichkeit sein kann. So, ich präsentiere mich als Avatar, aber nicht mich selbst. Mhm. Das ist aber ein hohes Abstraktionsvermögen, was, glaube ich, auch noch nicht mit 10 oder mit 11 einsetzt.
Zudem sind ja auch Avatare dann super kleiner Nischenbereich. Ne? Wenn es um 90% der Inhalte im digitalen Raum geht, dann ist das ja überall.
Definitiv.
Also 90%.
Ja, ja, aber die Jugendlichen sind ja hauptsächlich in Fortnite und irgendwie auf Social Media. Also
ja, aber auch da, ich meine, ich sag mal so, wenn du mal überlegst, ich experimentiere gerne immer so mit künstlich generierten Figuren, die, was weiß ich, eine Anmoderation machen. Synthesia ist eine Seite, wo es machen kann. Sie sehen ja täuschend echt aus. Das heißt, ich muss ja nicht nur ein Avatar generieren, ich kann ja beispielsweise auch ein neues Ich generieren und sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr Silke Blond mit sowieso, sondern ich bin jetzt, keine Ahnung, 20 Zentimeter kleiner und plötzlich habe ich irgendwie eher ein asiatisches Aussehen, weil ich das schön finde oder wie auch immer, gebt mir plötzlich eine neue Persönlichkeit. Wenn ich das abstrahieren kann, mit dem Ziel, meine Persönlichkeit zu schützen, fein. Aber dieses Abstraktionsvermögen werden Kinder an der Stelle nicht haben, sondern dann mache ich mir Sorgen, dass sie sich so sehr in diesem neuen Ich verlieren, dass sie sagen, ja, das möchte ich ja sein, aber ich selber bin was anderes und das ist nicht viel wert. Und ich glaube, das Riesenproblem ist, und deswegen übrigens habe ich ja auch dieses zweite Buch geschrieben, erstmal ranzuführen, was ist KI? Hm. Ganz viele von uns haben noch null Schnall, was sich hinter KI verbirgt. Und witzigerweise, diese ganzen KI-Themen laufen im Buchhandel, im Fernsehen und so weiter nicht gut. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass man sagt, Leute,
das Verdrängung, was ist mit Angst
euch? Oder interessiert was euch bitte? Ja. So nach dem Motto, ist mir jetzt zu anstrengend, mich damit. Mhm. Geht mich nichts an. Damit zu beschäftigen. Es geht mich nichts an im Alltag. Ja.
Ja, großer Irrglaube. Grob fahrlässig, ne? Ja. Genau. Also wie du und gerade eben als Elternteil, glaube ich, sollte man dringend dazu raten, dass man sich jetzt damit auseinandersetzt, damit man auch die Kinder und Jugendlichen dann begleiten kann. Also, weil die KI-Kompetenzen brauchen Jugendliche. Also, wie gelingt denn dieser Aufbau dieser Kompetenzen am besten oder wie kann der gut gelingen, so rum?
Das ist ein wichtiges Thema, weil wenn wir über Abstraktion sprechen, dann ist, glaube ich, auch der Abstraktionsgrad von dem Wort KI an sich schon so groß, dass keiner mehr weiß, wo soll ich denn ansetzen? Soll ich jetzt googeln, was ist KI? Dann kriege ich ewig lange Artikel, weiß nicht mehr als sonst. Das ist ein Riesenthema und mein Ansatz ist dabei, so niederschwellig wie möglich viele gesammelte Meinungen zusammenzubringen und erstmal zu erklären, Diana Knodel heißt sie, das ist eine KI-Expertin in dem Bereich auch für Schule, aber eben auch für IT und KI, die erklärt in einem Interview, was ich mit ihrem Buch führe, KI, als wäre man 5 Jahre alt, dass man das einfach versteht, dass man sagt, okay, was ist denn KI? Ich frage auch Influencer wie die Elevator Boys, die millionenfach Follower auf TikTok haben und sage, Leute, wie geht ihr mit KI um? Das sind Tim Schäcker und Luis Freitag, die da im Interview mit mir sind. Die erklären, die bauen Ängste ab, aber die sagen, ey Leute, man muss trotzdem vorsichtig sein und man muss sich einsetzen für andere. Und diese unterschiedlichen Zugänge, sich mit Menschen zu unterhalten, ist der erste Weg. Ich glaube, dass wir Seniorinnen und Senioren Angebote machen müssten, dass sie verstehen, was ist KI, was bedeutet das, wo hilft mir das im Alltag und wo muss ich aufpassen. Es gilt für Eltern, es gilt für Politik. Und da gibt es halt ja nicht die eine Plattform, wo ich so durchgeführt werde wie so durch so ein Lehrbuch. Dafür ist es auch viel zu verändernd. Aber es braucht so diesen ersten Zugang, einfach zu sagen, okay, wenn ich das lese, wenn ich das schaue, wenn ich den Podcast höre, dann bin ich drin im Thema. So, und das ist mein Ansatz dabei, überhaupt dieses Bewusstsein aufzubauen. Das ist, glaube ich, wichtig am Anfang jetzt. Am Anfang, lustig, gibt es seit 70 Jahren am Anfang.
Aber, das ist ja auch schon überall, ne? Also die Leute sind ja auch überrascht, wenn sie erstmal hören, wo das schon überall im Einsatz ist.
Und auch schon wie lange, wie du sagst, Silke. Ja. Wie findet denn eine Art von Medienbildung an deiner Schule, sage ich jetzt mal, klingt, als würde sie dir gehören, an der Schule, die du leitest, schon statt?
Am liebsten würde ich von meiner Schule auch Anteile kaufen. Ich finde die gut, meine Schule.
Das ist super.
Du kannst die Frage natürlich beantworten, entweder aus deiner eigenen Erfahrung oder dass du sagst, naja, was wäre jetzt so meine ideale Vorstellung, wie eine Medienbildung und Medienkompetenzvermittlung im Unterricht oder an Schulen aussehen kann?
Naja, die ideale Vermittlung können wir nicht mehr leisten, weil das Thema so weit fortgeschritten ist und wir immer nur hinterherlaufen. Und da macht es aus meiner Sicht gar keinen Sinn, so Wolkenkuckucksheime zu bauen, sondern muss man realistisch gucken und sagen, was funktioniert in unserer, ich nenne unser Schulsystem gerne charmante Ruinenverwaltung, weil das System einfach 200 Jahre alt ist und sich nicht viel geändert hat, die Grundstruktur ähnlich geblieben ist und das nicht mehr funktioniert für die Ansprüche von heute und von morgen, also zukunftsorientiert. Trotzdem haben wir ja nun mal dieses System und die Aufgabe, Kinder irgendwie vorzubereiten auf die Herausforderungen der Zukunft. Ich glaube zum einen, dass wir, und das meine ich ganz im Ernst, darüber sprechen müssen, dass der Bildungsföderalismus ganz schnell auf die Gnadenbrotweide kommt, damit die Kinder in Bayern, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und überall gleich ausgebildet werden. Denn wir sprechen von globalen Einflüssen, die wir nicht durch 16 Datenschutzgrundverordnungen und 16 Richtlinien im Umgang mit ChatGPT und KI in der Schule bewältigen können. Und das ist wirklich eine ernst gemeinte Forderung. Das sage ich nicht nur so. Ich weiß schon, dass das politisch nicht gewollt ist. Genauso wenig ist politisch gewollt, Bildung mal von Politik zu trennen und nicht abhängig zu machen, wer gerade an der Regierung ist, sondern zu sagen, das muss eigentlich neutral betrachtet werden, das Bildungssystem. Wäre für mich wichtig, weil wir dann die Möglichkeit hätten, eine andere Schlagkraft zu entwickeln. Sprich, natürlich gehört Mediengrundbildung nicht nur durch Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrerinnen und Lehrer in die Kitas, in die Schulen, also in jede Schulform ab der Grundschule, sondern ich glaube, es braucht unbedingt Allianzbildung. Das heißt, was weiß ich, es gibt die Hacker School, die unter der Dr. Julia Freudenberg super geil ranführt an das Thema Coding, Hacking und wie bin ich als Mädchen zum Beispiel, als junge Frau, aber natürlich auch grundsätzlich in allen bunten Facetten der Gesellschaft, auch als Jungs, als Männer, souverän im Netz. Also im Sinne von, wie habe ich Einfluss? Was bedeutet eigentlich Coden und was bedeutet Programmieren und wo ist mein Einfluss?
Ja. Solche Leute. Was ja super selbstwirksam sein kann, ne? Also um jetzt auch mal nochmal an das Positive ranzugehen.
Total.
Also,
ja,
so wenn du das machst. Kinder können sich da so toll erfahren, eigene Projekte umsetzen.
Du lernst neue Berufe kennen, wenn dann sozusagen, die haben ja so ihre Inspirer, wie sie sie nennen, ne? So, die wirklich inspirieren durch ihre Berufe, ob das jetzt mittlerweile sind es ja Prompter, die unterwegs sind, es sind Content Creator, das sind ja Berufe, keine Ahnung, als ich geboren wurde, waren die noch nicht
Bei mir auch nicht.
So, und ihr seid noch deutlich jünger, also von daher. Das sind ja Dinge, die sich entwickelt haben. Und solche Leute gehören durch so ein Corporate Volunteering wirklich an die Schule. Das heißt, ich würde erwarten, dass beispielsweise die deutsche Wirtschaft sagt, okay, im Sinne des Corporate Volunteerings, jeder größere Betrieb eine Stunde die Woche oder meinetwegen zwei Stunden die Woche durch Trainees auszubilden, stellen wir zur Verfügung für die Schulen vor Ort, wo sich entweder die Leute online zuschalten, damit es schnell und einfach geht, man keine Wegstrecken hat und den Kindern mal was erzählt zu IT, zu Social Media, zu was auch immer in diesem Bereich unterwegs ist. Meinetwegen auch zu Technik an der Stelle irgendwo, ne? Auch so dieser reine Technikerberuf. Das wären wichtige und einfache Schritte, Kompetenzaufbau herzustellen, denn die Problematik ist, wir können noch so gute Lehrpläne schreiben und noch so gute Bücher entwickeln, aber du lernst doch Medienkompetenz nicht durch ein Arbeitsblatt und nicht durch ein Video, sondern du lernst es durch echte Menschen, die dir sagen, Leute, passt mal auf. So, das nehmen die Kinder mit. Wirklich so eine Hands-on-Mentalität. Das nehmen die Kinder mit und die merken sich, wenn wir einen Prompter oder einen Influencer an der Schule haben oder sich zuschaltet und sagt, lass den Finger vom Knopf, weil ich kann euch sagen, was das bedeutet, wenn wir einen Shitstorm haben. Uns hören die nicht zu. Wenn ich sage, das und das könnte euch passieren, dann sagen die Kinder
ja.
Aber die brauchen Menschen auf Augenhöhe und das sind, und das müssen wir eingestehen in der Schule und im Bildungsbereich, nicht wir Pädagoginnen und Pädagogen, sondern wir sind ehrlich gesagt die Regisseure dahinter und die Produzenten des Unterrichts, dass man sagt, okay, wen kaufe ich mir ein, der dieses Thema jetzt wirklich vermittelt? Und da gibt es viele Leute, die da, glaube ich, Bock drauf hätten. So.
Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite kann man dann trotzdem auch die Eltern oder Erziehungspersonen nicht außen vor lassen, ne? Also die sind dann bestimmt auch weiterhin in der Verantwortung. Die könnten diese Kurse wahrscheinlich oder diese einzelnen
auch besuchen.
Ja, dann auch mal besuchen.
Also kurzes Veto, wann sollen die das noch machen?
Nee, ich meine nur, was den Bildungsstand angeht, ne, betrifft es ja alle, wie du auch schon gesagt hast, Silke, zum Teil ja mit, ne, dass ganz viele, auch Erwachsene, gar nicht genug darüber wissen.
Naja, also ich sag mal so, wir haben die Problematik, und das war bei euch in der Schulzeit nicht anders, als es jetzt ist. Die Eltern, die sich interessieren, kommen zu den Elternabenden. Die sitzen in der Aula oder die sitzen meinetwegen auch bei virtuellen Elternabenden am PC. Dann gibt es aber die große Menge der Eltern, die sagen, oh nee, ich gehe nicht zum Elternabend so. Und Lisa, die Diskussion um, wann soll man das noch machen, die führe ich übrigens auch oft. Wenn ich dann Eltern sage, übrigens, ihr könnt nicht mit euren Kindern über TikTok sprechen, wenn ihr nicht selber auf dieser Plattform wart und das nicht mal zumindest eine halbe Stunde probiert habt. Und dann kommen die Eltern hinterher und sagen, okay, wir verstehen das. Aber ehrlich, ey, wie und wann soll ich das tun? Und dann sage ich an der Stelle mal, Ich weiß, aber ich kann euch aus der Nummer nicht rauslassen. Wir dürfen das nicht zulassen, dass man sich da rauszieht. Und ich sag mal so, wie oft man selber vor seinem Insta-Profil oder seinem Account oder sowieso sitzt und mal eben durchscrollt, da muss ich mir halt abends diese 20 Minuten nehmen und sagen, alles klar, wenn es beim Zähneputzen ist, okay, ich gebe mir jetzt diese 20 Minuten, um einfach mal zu verstehen, nicht jeden Tag, sondern einfach einmal machen, um zu verstehen, was sind die Mechanismen der Form.
Also ich würde auch sagen, das geht ja allein auch da los, einfach mal mit dem Kind zusammen sich dann das
voll
anzuschauen. Also wir kamen eben daher, dass man sich selber irgendwie weiterbildet mit Kursen oder so. Da war so mein Einwand, selber sich die Plattform anzuschauen, auf jeden Fall. Und ich finde noch wichtiger, sich die Zeit nehmen
mit den Kids.
Also wenn es denn geht, mit den Kindern zusammen mal reingehen, mal gucken, wem folgen die. Also wenn sie es denn zulassen, darf es natürlich nicht übergriffig dann zu verdonnern.
Da sind wir beim Thema Handyvertrag.
Ja.
Weil ich immer sage, okay, ich würde meinem Kind niemals ein Smartphone geben, ohne dass ich so einen herrlichen Vertrag mit meinem Kind geschlossen habe, wo beispielsweise drin steht, du kriegst es, aber jeden Freitag räumen wir zusammen die Fotogalerie deines Handys auf. Glaubt mir, die Kinder werden aufräumen ohne Ende, weil die ja einschätzen können irgendwann, was sind Bilder, die okay sind, was sind Videos, die okay sind, was nicht. Die werden bei WhatsApp alle Einstellungen vornehmen, dass sich bloß kein Foto in die Galerie runterlädt automatisch, wenn man das dann ihnen einmal erklärt.
Gleich gehackt.
So, genau. Sowieso.
Ja.
Aber die werden, was weiß ich, die werden sich natürlich vorbereiten. Ich würde auch reinschreiben, ey, natürlich zu deinen offiziellen Kanälen, in dem Wissen, dass die Kinder auch einen Zweit- und Drittkanal machen, habe ich deine Passwörter.
Mehrere Profile.
Ja, habe ich deine Passwörter. Ich kenne die Leute, mit denen du befreundet bist, aber dann auch wertschätzende Paragraphe in dem Vertrag im Sinne von, wenn du ein Problem hast, komm zu mir, ich verspreche dir, es gibt keinen Ärger. Das kann ja auch meine Zusicherung als Elternteil sein. Das sagt, der Vertrag ist, du kommst, aber ich sichere dir zu, ich werde dir nicht das Handy wegnehmen und wieder verbieten und ich werde nicht so. Ne? Das kann ja auch eine Zusicherung sein. Eine wichtige Zusicherung, finde ich. Und das ist total wichtig, um eben doch Zugriff zum Handy zu haben, weil das ist die Privatsphäre meines Kindes. Diesen Satz kann ich nicht mehr hören. Das ist nicht die Privatsphäre. Das Smartphone ist eine scharfe Waffe, wo Pädophile durch den Bildschirm laufen, wo Gefahren drohen, noch und nöcher. Das kann ich aber nicht dann so stehen lassen. Sag, nee, dann müssen die Kinder, wenn sie die Privatsphäre wollen, dann müssen sie anfangen, wieder Briefe zu schreiben oder dann müssen sie sich nur Textnachrichten schicken zu den Leuten, wo die Nummer identifizierbar ist.
Und die Wendy lesen und die Bravo.
So, genau. Ja. Die Wendy, die habe ich früher gelesen.
Ja, da sind wir wieder hier in den 90ern.
Ja, aber nein, also ganz ehrlich, so ein bisschen mehr Kindheit, ne? So ein bisschen mehr Kindheit den Kindern zu lassen. Ich bin null Fan davon, analog und digital voneinander zu trennen. Das ist eine Welt. So, ne? Und in beiden werden Kinder sozialisiert und in beiden macht man Erfahrungen. Wir Erwachsene übrigens ja genauso. Aber ich glaube, diese Grundbedürfnisse wie Kreativität, wie der Drang nach Bewegung und so weiter, der eigentlich verankert ist, Neugier, eigentlich verankert im Kind, die bedienen wir eigentlich nicht mehr. Und das ist ein Unterschied und das, ich weiß nicht, warum Eltern das nicht checken, es ist ein Unterschied, ob ich meinen Kindern ein Blatt und einen Stift hinlege und sie kreativ was malen müssen, weil Kreativität angestrengt werden muss in dem Moment, oder ob sie im Restaurant einfach dieses Video konsumieren oder ein, keine Ahnung, meinetwegen Geschicklichkeitsspiel machen. Ja, das, dann bitte, ne, lasst uns doch die Kreativität mal wieder fördern.
Ja, und Langeweile, das, ne, ist da ja auch ganz wichtig. Langeweile aushalten und dann kreativ werden. Aber auch da wieder, Eltern sind, glaube ich, natürlich auch heute einfach krass gefordert, haben jetzt auch überlastet und es gelingt halt nicht immer, ja, sich vielleicht für die beste Lösung dann im Moment zu entscheiden.
Nee, genau.
Aber den Impuls finde ich wichtig, ja.
Ja, zumindest einfach mal sich überhaupt zu entscheiden und nicht zu sagen, es ist so schön einfach, weil mein Kind ist gerade laut oder nervt, ich gebe ihm das Handy und dann gib Ruhe.
Ja.
Da
ja.
muss man schon sagen, ey Leute, es geht nicht. Bei ein Verständnis für Stress und Überlastung und Hektik dieser Welt, es geht nicht, weil das ist ein Schaden für die Kinder und das darf nicht sein.
Ja.
Vielen Dank, Silke, für die ganzen Einblicke und ja, Insights, die du mit uns geteilt hast.
Hat mir viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, mehr über Silke und ihre Bücher findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Wir hoffen, wir konnten euch inspirieren, euch noch ein bisschen intensiver mit diesen Themen zu beschäftigen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Darüber freuen wir uns sehr und das hilft uns. Und wenn ihr Anmerkungen habt an diese Folge, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@femtastics.com. Dann hören wir uns sehr gerne wieder in 2 Wochen. Bis dann.
Bis dann.